Ja, Sie haben die Unterlagen. Ich hatte Ihnen gestern das noch aktualisiert. Plan für diese und nächste Stunde. Thalberg abschließen in dieser Stunde. Frage, wie sind der Körperprozess, Körperbewegung in der Handlungsanalyse zu platzieren. Wir sind ja auch mit dem Problem konfrontiert, dass eine Körperbewegung Instanz verschiedener Handlungen sein kann. Insgesamt sollten wir davon ausgehen, dass Handlung als eine Realisierungsrelation zu untersuchen ist, die unterschiedliche Bestandteile hat. Selbstständige und unselbstständige Bestandteile. Wenn Sie davon ausgehen, dass eine Körperbewegung Instanz mehrerer unterschiedlicher Handlungen sein kann, dann sind Körperbewegungen nicht selbstständig. Also das sollte eigentlich, denken Sie daran, Handbewegung, erhebt die Hand, grüßt, erhebt die Hand, gibt ein Verkehrszeichen, erhebt die Hand und warnt jemanden. Haben Sie eine Handbewegung, aber unterschiedliche Handlungen? Das heißt, mit der Handbewegung realisieren Sie unterschiedliche Handlungen. Also die Handlung ist jetzt erst einmal nicht unter dem Gesichtspunkt untersucht, inwieweit Sie mit dieser Handlung einen kommunikativen Akt untersuchen. Sie haben in den Unterlagen dann noch etwas ausführlicher den Ansatz von dem Goldman. Da gehe ich aber nur ganz selektiv drauf ein. Das können Sie dann nachlesen. Weil Goldman Handlungen auch als eine Realisierungsrelation untersucht. Er verwendet den Begriff der Generierung. Hervorbringung, können Sie es übersetzen. Das ist ein interessanter Ansatz, führt auch einige Probleme mit sich. Aber es empfiehlt sich, sich diesem Ansatz zu konfrontieren. Noch erstmal einen kurzen Blick zurück. Wir hatten unterschieden die Zuschreibung einer Handlung im Unterschied zu der Zuschreibung einer Handlung in einem Bezugsrahmen. Das heißt, mit handlungskonstituierenden Grundsätzen. Die Rekonstruktion in dem Satz 11. Peter hebt die Kaffeetasse hoch. Also Peter hebt absichtlich die Kaffeetasse hoch, ist wahr. Mit dieser Aussage oder mit diesem Handlungssatz schreiben Sie einem Urheber eine Handlung direkt zu. Und Sie können dann das auch so ausdrücken, dass Peter der Urheber einer Handlung ist. Daran erkennen Sie im ersten Schritt. Das ist ganz entscheidend für die Handlungs- und Kommunikationstheorie. Dasselbe gilt ja auch für Kommunikation. Handlungen haben Erfüllungsbedingungen. Wir analysieren Handlungen unter dem Gesichtspunkt, dass sie unterschiedliche Erfüllungsbedingungen haben. Hm. Wobei das kompliziert werden, sich komplizieren kann bei Aufforderungen. Wenn ich Sie zu etwas auffordere, die Tür zu schließen, da habe ich eine Aufforderung adressiert. Aber die Aufforderung muss nicht erfolgreich sein. Also ist die Erfüllungsbedingung der Aufforderung nicht realisiert. Das können Sie aber so lösen, dass Sie sagen, Aufforderungen zum Beispiel auch fragen, haben offene propositionale Gehalte. Offen deshalb, weil im Unterschied zu Behauptungen die Aufforderung von einem Adressaten zu realisieren ist. Die Aufforderung ist erst dann erfolgreich vollzogen, wenn Sie die Tür geschlossen haben. Aus welchen Motiven auch immer. Motive spielen jetzt erstmal keine Rolle. Das sollte uns jetzt aber nicht weiter beschäftigen. Es kommt mir nur darauf an, dass wir die Handlungsverursachung instanziieren durch die Erfüllungsbedingung, dass jemand etwas absichtlich getan hat, wahr ist. Sie können das unterschiedlich paraphrasieren. Sie können auch sagen, es ist der Fall, dass Peter etwas absichtlich getan hat. Der zweite Punkt ist der, dass wir damit noch keine handlungskonstitutiven Grundsätze zuschreiben. Das wäre der zweite Schritt. Insofern unterscheiden wir die Zuschreibung einer Handlung im Hinblick auf die Handlungsverursachung. Da hat er eine Handlung schon vollzogen. Den Arm gehoben. Und er hat ein Zeichen gegeben. Letzteres schreiben wir zu in Bezug auf Verkehrsregeln zum Beispiel. Oder Höflichkeitserwartung. Grüßt. Also diese Unterscheidung ist wichtig für die Analyse der Handlungszuschreibung. Das betrifft natürlich dann auch, an was können wir uns die Unterscheidung noch klar machen. Ich glaube, es gibt noch ein Beispiel, wo wir uns Unterscheidung klar machen können. Und zwar in Bezug auf die Zuschreibung einer Handlungsverantwortung. In dem Fall, Peter verschüttet den Kaffee absichtlich, ist wahr, würden wir ihm auch die Verantwortung dafür zuschreiben. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir können aber die Handlung unterschiedlich entschuldigen. Er war überfordert, er war in schlechter Stimmung. Wir hatten das bereits angesprochen, es stellt sich ja immer die Frage, wie weit wir damit gehen. Wir können sie ja auch negativ, eine negative Charakterisierung, ja, ist ungeschickt. Ja, das wäre, Sie stoßen da ein bisschen so einen Graubereich positiver und negativer Bewertung von Handlungen. Wenn ich sage, Peter verschüttet den Kaffee absichtlich, ist wahr, also die Handlung ist realisiert, ist ungeschickt, ja gut, dann kann ich das einfach nur so hinnehmen, da ich Peter als eine etwas ungeschickte Person kenne, aber ich kann es natürlich auch als eine Negativbewertung in das Gespräch einführen. Davon unterschieden die Zuschreibung der Handlung. Also auch im Fall des Verkehrszeichen streckt der Verkehrsteilnehmer den Arm nach rechts aus oder macht eine andere Körperbewegung, schreiben wir ihm natürlich eine Handlung zu und schreiben ihm zu, dass er ein Verkehrszeichen gegeben hat. Sie erkennen sofort, dass ein Verkehrszeichen geben keine intrinsische Eigenschaft einer Körperbewegung ist. Ich kann Verkehrszeichen nur geben, wenn es so etwas wie Verkehrsregeln gibt und ich kann nur nach rechts abbiegen, richtig nach rechts abbiegen im Straßenverkehr, wenn ich autorisierter Verkehrsteilnehmer bin. Also das sollte Ihnen zu denken geben. In Bezug darauf, was sind Handlungen? Körperbewegungen können unterschiedliche Handlungen realisieren. Es ist keine intrinsische Eigenschaft der Körperbewegung, ein Verkehrszeichen zu geben. Sie können das ja auch auf Fertigkeiten, Klavierspielen erweitern. Keine intrinsischen Eigenschaften meiner Körperbewegung, dass ich Klavier spiele. Also dafür finden Sie gut Beispiele. Wir waren dann in der letzten Stunde auf Thalberg eingegangen und dessen Vorgehensweise. Der geht nun so vor, dass er sagt, ja, es ist vielleicht eine gute Sache, wenn wir die Handlungsqualifikation verbinden mit dem Begriff der Kontrolle. Also wir sprechen immer dann von einer Handlung, wenn jemand auch eine Kontrolle über seine Handlung hat. Insofern betrifft das auch wiederum den Verantwortungsgesichtspunkt. Also Verantwortung heißt ja immer auch, dass ich für etwas zuständig zeichne. Und es kann dann dadurch auf meine Motive zugegriffen werden. Da können Sie auch fragen, unter welchen Voraussetzungen kann auf meine Motive zugegriffen werden. Ja. Also wie systematisieren wir den Verantwortungsbegriff, dass man auf meine Motive zugreifen kann. Bei Berücksichtigung auch des Problems, dass alle Handlungen entschuldigt werden können. Das als Anmerkung zu dem Problem. Also Kontrolle heißt die Fähigkeit, eines Aktors etwas zu tun oder zu lassen. Das muss ich voraussetzen. Das ist auch sicherlich das Grenzproblem. Sie finden ja heute in den letzten 30 Jahren auch sehr abenteuerliche Diskussionen. Also wir haben im Projekt, ich schließe jetzt auch gerade noch eine größere Studie ab zu dem Problem Philosophie des Geistes. Ja, gibt es so etwas wie freie Handlungen oder ist alles neurophysiologisch determiniert? Zum Beispiel, gibt es mentale Zustände oder sind mentale Zustände nichts anderes als neurophysiologische Zustände? Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Natürlich setzt jeder mentale Zustand, jede Handlung natürlich voraus, dass unser Gehirn nicht tot ist. Also die neurologischen Vorgänge sind notwendige, aber keine hinreichenden Bedingungen. Und Sie können das auch an diesem Problem des Handlungsbegriffs erläutern. Ja. Für etwas zuständig zu sein, etwas tun oder lassen zu können, ist kein physisches Merkmal. Das kommt einem können Sie keinem neurologischen Zustand zuschreiben. Unsere Neurologie ereignet sich mit mehr oder weniger großem Glück und Unglück. Ja. Neurologische Schäden können uns auch aus dem Verkehr ziehen. Das ist da alles erstmal nicht das Problem. Sondern etwas tun oder lassen zu können, ist keine physische Eigenschaft. Das heißt, ich habe den Agent anders auch schon anders auszustatten. Nun können Sie sagen, nun kommen Sie da in das Problem, in das Freiheitsproblem. Ich denke auch, dass was ja auch die Materialisten nicht bestreiten, dass so etwas wie Handlungsfreiheit gibt. Ich habe den Wunsch, etwas Süßes zu essen. Ich könnte mich ja auch selbst frustrieren, aber ich gehe diesem Trieb nach, diesem Begehren nach und kaufe mir eine Tafel Schokolade. Könnte es auch lassen. Das würden die nicht bestreiten. Die bestreiten Willensfreiheit. Also die bestreiten die Existenz eines Willens. Ich denke, auch das macht Sinn. Die Annahme eines Willens macht auch Sinn. Aber das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Sie können sich das Problem, warum es Sinn macht, so etwas auch wie ein also wenn Sie davon ausgehen, Freiheit heißt immer, da heißt immer, etwas tun oder lassen zu können. Freiheit ist immer ein graduelles Phänomen. Also es gibt keine absolute Freiheit. Es ist eine Frage des Spielraums, den ich habe. Dann können Sie auch so argumentieren, dass Sie sagen, ich setze voraus, dass sich Aktoren auch in ihrem Willen binden können. Wenn ich Ihnen verspreche, etwas zu tun, dann setzen Sie in der Kommunikation voraus, dass ich auch, wie man das technisch nennt, Commitment eingehe. Also Commitment ist nicht nur eine Pflicht, die mir auferlegt ist, ja, also pünktlich hier zu erscheinen oder so etwas, ja, sondern eine Selbstbindung. Das setzen Sie voraus. Das heißt, Sie setzen voraus, oder ich setze voraus, oder Sie setzen voraus, dass ich Sie, oder dass ich oder Sie, oder ich und Sie auch in der Lage ist, Ihren Willen zu binden. Und dann macht auch Willensfreiheit irgendwo einen Sinn. Das ist ja nicht nur eine Handlungsfreiheit, sondern das schon etwas mehr. Das ist auch irgendwie eine Willensfreiheit. Ja, das noch alles zur Einleitung. Wir waren dann so weit gekommen, dass wir das Bergsteiger-Beispiel kennengelernt haben. Und Thalberg gibt jetzt diese Antwort auf das Bergsteiger-Beispiel. Eigentlich somewhat tricky, dass er sagt, wir unterscheiden zwischen doing and undergoing. Also tun und unterlaufen, könnte man es übersetzen. Und damit können wir die Frage beantworten, ob von dem Bergsteiger eine absichtliche Handlung vollzogen wurde. Und das führt ihn zu dem Problem der Frage der Beantwortung der Rolle der Körperbewegung. Die Frau Enzkamp hat ein Beispiel, was in der Literatur diskutiert wurde, eingeführt. Das Beispiel sagt, jemand pumpt vergiftetes Wasser in ein Haus. Das Wasser in dem Haus ist vergiftet. Und ja, die trinken das vielleicht und sterben daran. Und fragt, was tut derjenige, der vergiftetes Wasser in die Wasserleitung pumpt? Die Antwort kann nicht sein, er betätigt die Pumpe. Das vielleicht auch, ja, aber mit der Antwort wären wir nicht ganz zufrieden. Und Thalberg gibt nun folgendes Beispiel. Es gibt Handlungen, die durch ein Tun, also immer durch Vollzüge, zustande gebracht werden, die wir zum Unterscheiden haben von Ereignissen, die stattfinden. Einige Wirkung das ist jetzt der Punkt. Von dem Pumpen des vergifteten Wassers in die Wasserleitung, ja, kommen zu der Körperbewegung des Pumpens der Wasserleitung hinzu. Also, Streng genommen, wenn Sie die Frage so beantworten, was tut derjenige, der vergiftetes Wasser in die Wasserleitung pumpt, sagen, ja, er bewegt die Pumpe, dann würde ja jeder, der die Pumpe bewegt, vergiftetes Wasser in die Wasserleitung leiten. Also insofern sagt er, wir müssen die Unterscheidung treffen zwischen dem Pumpen und ja, dem Hinzukommen von weiteren Wirkungen. Also, daher verhält es sich folgendermaßen. Einige Wirkungen der Betätigung der Pumpe sind ja eine Hinzufügung dazu, dass das Wasser in das Haus rennt und einige Ereignisse, die dazu hinzugefügt werden, sind kommen hinzu, dass das vergiftete Wasser die Hausbewohnung schädigt, vergiftet, vielleicht sogar tötet. Also Sie erkennen daran, dass er die naheliegende Folgerung zieht. Es gibt, sagen wir es mal anders formuliert, Handlungen sind Komponenten aus dem Tun von etwas und Ereignissen, die keine Vollzüge sind. In der Literatur wird da immer der Ausdruck Doing verwendet, ja, als ein Tun, ein Vollzug. Also das ist die Lösung, die er vorschlägt und das ist dann vielleicht auch das Problem, wenn Sie jetzt die Serie durchgehen, pumpt Wasser in die Leitung, pumpt vergiftetes Wasser in die Leitung, vergiftet das Wasser in der Wasserleitung des Hauses, gefährdet durch Wasser die Hausbewohner, vergiftet die Hausbewohner und dergleichen mehr. Also da haben Sie ja eine Serie. Und diese Serie ist eine Serie, des Hinzufügens. Und das Problem ist, dass dann keine distinkten Vorkommnisse in dieser Serie sind. Das heißt, die gesamte Serie, die einzelnen Ereignisse sind keine distinkten Vorkommen mehr, sondern sind eine Handlung. Das heißt, derjenige, der die Wasserleitung, der das Wasser pumpt, vergiftetes Wasser in die Wasserleitung pumpt, die Hausbewohner vergiftet und dergleichen mehr. Also das Problem ist dann die Frage, bedeutet das Pumpen die Vergiftung der Hausbewohner? Wir erkennen natürlich sofort, ja, dass nämlich wäre es so, dann braucht derjenige ja nur die Pumpe zu betätigen, um die Hausbewohner zu vergiften. Also welche Teile in dieser Serie nehmen, also der zeitlichen Serie, es geschieht ja nacheinander, nehmen die neuen Teile auf. Wir haben jetzt die einzelnen, haben das zergliedert in eine Serie. Und jetzt können Sie natürlich fragen, ja, also wenn das immer hinzugefügt wird, ja, welcher Teil nimmt denn jetzt die Handlung auf? Also das ist das Problem. Sie können es auch so formulieren. Gibt es eine identische Handlung in diesem Ablauf, auf die wir das prädizieren oder ja, die wir klassifizieren als das Vergiften der Hausbewohner? Also ich denke, das ist dann das Problem. Weil sich ja das Problem stellt, wie ist etwas oder was ist von Handlungen wahr, das auch von Ereignissen wahr ist. Sie haben immer das Problem, das Hinterproblem, an dem man sich abarbeitet, ja, was macht Ereignisse zu Handlungen? Ja. Auch das Fließen des vergiften Wassers in die Wasserleitung des Hauses ein Ereignis, ist ja keine Handlung. Ja. Also was macht machen Aussagen über Handlungen wahr, die zugleich Aussagen über bestimmte Ereignisse sind. Und das können Sie sich an an vielen Beispielen Beispielen klar machen. Thalbergs Antwort darauf ist, also was macht Handlungen von bestimmten Ereignissen wahr? Er antwortet darauf, das Vergiften der Hausbewohner. Auch nicht so ganz überzeugend. Aus dem einfachen Grund, weil das Vergiften der Hausbewohner ja erst dann eintritt, wenn die von dem Wasser getrunken haben. Also, wenn jemand das vergiftete Wasser in die Wasserleitung pumpt, ja, so könnte man das bestenfalls als einen Versuch qualifizieren. Aber das Ereignis macht ja nicht die Handlung wahr. Also, dass die Antwort, dass das Vergiften, das Ereignis des Vergiftens der Hausbewohner die Handlung wahr macht, stimmt auch nicht so ganz, weil das erst eintritt, wenn die Hausbewohner von im Wasser getrunken haben, vorher nicht. Da kann man höchstens sagen, es ist ein Versuch. Man kann das Beispiel noch komplizieren, das wird dann aber nicht so ergiebig. Zum Beispiel ist es ergiftet ein Gift in die Wasserleitung, was erst nach 4 Monaten wirkt. Was wird man dazu sagen? Jetzt stirbt er nach 4 Wochen. Hat derjenige, der das vergiftete Haus, Wasser in die Wasserleitung begibt, die Hausbewohner getötet? Wir könnten sagen, vermutlich. Aber sie könnten ja auch in dem Zeitraum an etwas anderem gestorben sein. Das ist dann nicht mehr entscheidbar. Also es ist eine empirische Frage, ob sie nach 4 Monaten an dem vergifteten Wasser gestorben sind oder an einer Herzattacke oder so etwas. Das ist jetzt dann nicht aus zu machen. Ja, ich komme noch an einen Punkt, das könnten Sie, die Seilsaaten bei mir in Ihnen sind nicht mehr, die nicht mehr in identisch, das könnten Sie noch nachlesen, das wird dann noch etwas ausgeführt, und zwar dahingehend, wie ist eine Theorie begründet, die von der Identität ausgeht, von dem Pumpen des Wassers in die, des vergifteten Wasser in die Wasserleitung und dem Vergiften der Hausbewohner. Also das schon angebrochene Problem, wie nehmen die neuen Teile in der temporalen Abfolge ja, die Handlung auf, sodass wir sagen können, das Pumpen von vergiftetem Wasser in die Wasserleitung vergiftet die Hausbewohner. Ja, soweit erst einmal. Ich würde dann, es gibt ein Problem, noch mal ganz kurz darauf eingehen und würde dann in der nächsten Stunde dann halt, ja, wie sieht die Lösung des Rätsels aus? Vielleicht brauchen wir noch übernächste Stunde dazu, aber dann hätten wir so diesen Rahmen soweit bearbeitet. Es gibt ein Problem. Was mir niemals so ganz eingeleuchtet hat. In dieser Identitätstheorie, ich komme darauf vielleicht noch mal nächste Stunde zu sprechen, damit Ihnen das klar ist. Das Heben des Arms ist identisch mit dem Zeichengeben im Straßenverkehr. Das Pumpen des vergifteten Wassers in die Wasserleitung ist identisch mit dem vergifteten Hausbewohner. Da gibt es ja nur eine einzelne Handlung und verschiedene Beschreibungen. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Weil ja es sich um unterschiedliche Eigenschaften handelt. Das Pumpen des Wassers in die vergifteten Wasser in die Wasserleitung hat eine andere Eigenschaft als das Fließen durch die Wasserleitung, als das Trinken des Wassers durch die Hausbewohner, durch das sich Vergiften der Hausbewohner. Ich denke, dass der Unterschied zwischen den Eigenschaften, kann man nicht sagen, das sind nur unterschiedliche Beschreibungen. Es liegen dann auch unterschiedliche Handlungen vor, unterschiedliche Eigenschaften vor. Darauf gehe ich vielleicht nochmal nächste Woche ein. Sie finden das aber in den Unterlagen auch. Können Sie schon ein bisschen vorarbeiten. Sie finden dann weiter. In ihren Unterlagen die Verortung bei dem, in dem Talbergteil Körperbewegung als Bestandteile von Handlungen. Was Ihnen, wenn Sie Literatur durchgehen, diese ganze Diskussion da, Puzzles, with Body Movements, Sie finden da ein Problem. Weiß nicht, ob der Thalberg auch darauf aufmerksam gemacht hat. Die unterscheiden auch nicht oft zwischen Movement und Motion. Das ist sicherlich zu unterscheiden. Weil die Motion ja angetrieben ist. Movement ist eine bloße Körperbewegung. Heben des Arms, blicken nach rechts. Motion ist was anderes. Da liegt schon eine Motivation, Antrieb vor, so etwas zu tun. Das wird oft nicht unterschieden. Ja, soweit, so gut. Dann sehen wir uns Mittwoch, diskutieren dann das mit, schließen das ab am Mittwoch mit den elementaren Prozessen. Denken Sie da etwas drüber nach, dass wir uns das nochmal klar machen. Den letzten Prozess bestimmen und bestimmt werden, hatten wir jetzt noch nicht diskutiert. Und dann gehen wir auf diesen Teil Fremde verstehen und ergänzen da unsere Untersuchungsdimensionen und sollten noch vor Weihnachten spätestens, ja doch sollten schon vor, wann noch einen Termin für den Workshop, dass wir da einen Termin finden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend hier.